der Erfinder und geistige Vater von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, hat einmal 12 angesehene Männer seiner Zeit reingelegt. Er hat ihnen ein Telegramm geschickt. Sowas gab es mal. Die Älteren wissen noch, was ein Telegramm ist. Und er hat den 12 Männern dieses Telegramm geschickt, sofort fliehen, alles entdeckt. Und innerhalb von 24 Stunden haben diese 12 Männer das Land verlassen. Weil sie alle Dinge hatten, so Leichen im Keller, wie wir heute sagen würden, wo sie Angst hatten, wenn sie entdeckt wurden, dass sie dann ins Gefängnis müssen. Hat nicht jeder von uns Dinge in seinem Leben getan, für die er sich schämt, die auf keinen Fall bekannt werden sollen? Und dann ziehen wir Mauern hoch, um nicht entdeckt zu werden. Wir leugnen hartnäckig und verstecken diese Dinge in unserem Lebenskeller. Einer, der so eine Erfahrung gemacht hat, ist König David. Und wir lesen im Psalm 32 die ersten Verse: Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Übrigens eine Seligpreisung, die nicht im Matthäusevangelium steht, sondern im Psalmen. Wir finden in der ganzen Bibel auch noch mehr solcher Seligpreisungen. Und dann spricht David von sich selber. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. In diesem kurzen Psalm zeigt uns David die Lösung für unsere Schuld. Und ich würde mal sagen, die einzige Lösung für unsere Schuld. Denn unser Dilemma ist, dass unser Leben bedeutet einfach auch schuldig werden. Keiner von uns kann sein Leben leben, ohne Schuld auf sich zu laden, ohne Sünde zu begehen. Und das Urteil der Bibel in Bezug auf Sünde und Schuld, die meisten werden es kennen, ist da sehr deutlich und direkt, ne? Paulus schreibt im Römerbrief, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Römer 3, Vers 23. Natürlich meint Paulus hier in dem Vers erst einmal die Sünde als ein Leben ohne Gott. Also Menschen, die ohne Gott leben, ohne ein Verhältnis zu Gott, sagt die Bibel, das ist Sünde. Und Gottes Herrlichkeit, Gottes Wesen. Wir sind ja nach Gottes Wesen eigentlich gemacht. Kommt nicht mehr zum Ausdruck, weil wir in Sünde, weil wir ohne Gott leben. Aber das gilt auch für die Menschen, die mit Gott leben. Auch wenn wir als Christen, als die, die wir eine Beziehung zu Jesus haben oder es zumindest sagen, dass wir sie haben, auch für die gilt, und das schreibt dann Paulus in Römer 7, innerlich stimme ich zwar dem Gesetz Gottes zu, aber in meinen Taten folge ich dem Gesetz der Sünde. Der ganze erste Teil des Römerbriefs, die ersten Kapitel und dann speziell von Kapitel 5 bis Kapitel 8, beschreibt Paulus, wie dieser Weg von einem Menschen, der ohne Gott lebt, zu einem Menschen hingeht, der erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und dazwischen eben auch dieses Kapitel 7. Wo Paulus sich darüber beklagt, bitter beklagt, dass er trotzdem noch immer ein Sünder ist. Wir leben zwar nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich der Sünde, könnten also auch theoretisch Nein sagen zu Sünde. Tim hat uns erzählt von Jesus, der versucht wurde in allem, aber ohne Sünde blieb. Wir werden versucht in allem und fallen drauf rein. Eigentlich könnten wir mit der Kraft des Heiligen Geistes auch Nein sagen. Und das sind so Sternstunden im Leben eines Christen, wenn er denn ja, der Versuchung ins Gesicht lacht und sagt, heute nicht. Könnten wir, aber trotzdem bleiben wir Sünder, auch als Christen. Und dann macht die Bibel kaum einen Unterschied zwischen dem Begriff Sünde und dem Begriff Schuld. Und diese beiden Begriffe kommen am häufigsten vor, wenn es um menschliches Versagen geht. Und dann gibt es eben noch andere Begriffe wie Missetat oder Übertretung oder Fehler oder Versagen. Und das beschreibt einfach nur so bestimmte Aspekte von Sünde und Schuld. Aber, und das ist das Fatale und das würden wir gerne anders haben, ich auch, ja, unser Leben gleicht einer Einbahnstraße. Von heute an können wir immer nur in die Zukunft gehen. Wie gern würden wir manchmal aber zurückgehen in die Vergangenheit und Worte, Taten oder Unterlassungen rückgängig machen. Aber wir wissen, alle Worte, die einmal ausgesprochen sind, kann man nicht mehr zurückholen. Worte, die einmal per E-Mail oder per Social Media versandt worden sind und in die Welt gesetzt worden sind, kann man nicht mehr zurücknehmen. Und nicht, weil das Internet nichts vergisst, sondern weil es schon bei Menschen eingetroffen und sie getroffen hat. Wir können nicht zurück. Es gibt bei uns leider keine Zeitmaschine, so wie bei manchen Science-Fiction-Romanen, wo ich in die Vergangenheit zurück kann und manches verändern, obwohl das auch fragwürdig ist, ob das wirklich geht. Wir werden trotz der besten Vorsätze, die wir haben, wir werden trotz des intensivsten Glaubenslebens, das wir haben, immer Menschen bleiben, die schuldig werden. An Gott, an anderen Menschen und letztlich auch an mir selber. Wenn du zurückschaust in deine Vergangenheit, kennst du so Gedanken wie, vieles hätte ich lieber ganz anders machen sollen? Und dann passieren uns Dinge, die auch zum Beispiel ein Josef erlebt, als er in Ägypten seine Brüder trifft. Und wo er dann sagt zu seinen Brüdern, ihr habt es böse gemeint, Gott hat es aber gut gemacht. Das Ganze geht aber auch andersrum. Wir haben Dinge gut gemeint und Böses ist daraus entstanden. In unserem Leben werden wir alle schuldig, durch Worte, durch Taten, durch Unterlassung. Und ich will mal unterstellen, eigentlich ohne Absicht. Aber manchmal eben auch mit Absicht, leider. Wie können wir jetzt damit umgehen, mit dieser Schuld, die entstanden ist in unserem Leben? Und ich möchte es mal vergleichen mit einem Eisberg. Bekannterweise liegen 90% des Eisberges unter Wasser und nur 10% sieht man. Das ist schon so manchen Schiffen zum Verhängnis geworden. Das bekannteste Schiff ist die Titanic. Und das ist leider das große Problem. Und in welche Richtung bewegt sich eigentlich so ein Eisberg? Der Wind bläst ihn vielleicht in die eine Richtung. Aber die Wasserströmung, wenn die in die andere Richtung geht, kann der Eisberg auch gegen den Wind fahren, weil die Strömung möglicherweise stärker ist. Der Wind, der aus der Gegenrichtung kommt, der greift nur die kleine Spitze oben an, aber die Wasserströmung, die hat viel mehr Angriffsfläche. Und so ähnlich ist es auch in unserem Leben. Was steuert uns denn? Was steuert unser Leben? Ist es unser guter Wille oder ist es eher unser Bauch, unsere Gefühle, Schuldgefühle auch unbewusstes Verhalten, erlerntes, gar nicht so reflektiertes Verhalten. Wir werden von dem viel mehr gesteuert, als wir es eigentlich wollen. Und Eckart von Hirschhausen hat es mal ein bisschen humorig gesagt: Bevor wir unseren Verstand einschalten, haben unser Bauch und unsere Gefühle schon längst eine Entscheidung getroffen. Und sind wir uns doch ehrlich, es ist doch tatsächlich so. Unser Verstand ist am bestenfalls noch da, die Dinge, die unser Bauch entschieden hat, dann noch irgendwie zu begründen. Mal besser oder schlechter. Übrigens, Paulus kennt das auch. Und Paulus beschreibt es auch im Römerbrief, nur mit anderen Worten halt, ja, in Römer 7, Vers 18. Obwohl es mir nicht an Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Und jetzt gibt es leider Christen, die sagen, ja, da beschreibt Paulus sein Leben, bevor er Christ geworden ist. Aber wenn wir den Ablauf des Römerbriefes anschauen und seine Argumentation, dann beschreibt er hier sein Leben als Christ. Und wir müssen leider dem zustimmen. Also ich kann nicht sagen, mir passiert sowas nicht mehr heutzutage als Christ. Mir passiert das nach wie vor. Und es tut mir leid und es tut uns leid. Und ich möchte es gern ungeschehen machen, aber das klappt halt leider nicht, wie wir schon gesehen haben. Und dann gibt es halt leider noch etwas anderes, was Sünde, was Schuld auch noch mit sich bringt. Schuld hat überhaupt kein Verlangen, ans Licht zu kommen. Schön im Dunkeln, unten im Keller, ja, da will es versteckt bleiben. Schuld will nicht ans Licht kommen. Natürlich ist es uns peinlich, wenn plötzlich Schuld ans Tageslicht kommt und sündhaftes Verhalten. Keiner will das. Und die Sünde will es auch nicht. Denn die Sünde ist eben etwas, was nicht von Gott kommt, sondern vom Gegenspieler Gottes. Und solange der Gegenspieler Gottes verborgen bleibt und nicht sichtbar ist, wenn Schuld nicht ans Licht kommt, auch nicht ausgesprochen wird, lacht er sich ins Fäustchen. Weil er Macht hat über uns, auch als Christen. Und weil das so ist, weil Schuld kein Verlangen hat, ans Licht zu kommen, haben wir so richtig schöne Strategien entwickelt, wie wir mit Schuld umgehen. Ich möchte euch ein paar vor Augen führen heute. Wir verleugnen Schuld oder wir verdrängen sie einfach. Wir schieben sie einfach weg und tun so, als wäre sie nie gewesen. Weil die Last von Schuld manchmal unerträglich wird, uns nicht schlafen lässt, wir machen uns selbst Vorwürfe, wir bekommen im Zweifelsfall Depressionen, so wie David es auch beschreibt. Und das, was David hier im Psalm 32 beschreibt, sind waschechte Depressionen, die er hat. Und Schuld, die uns bewusst ist, wollen wir am liebsten verdrängen, damit wir das eben nicht erleben. Und besonders Menschen, die für ein korrektes Leben stehen oder die gerne möglichst korrekt leben wollen, nach dem, was Gott so sagt, gerade die leiden am meisten unter ihrem Versagen, weil sie merken, sie schaffen es nicht. Gott hat sein Gesetz in diese Welt gegeben, damals seinem Volk, und sein Volk konnte es nicht einhalten. Und es gibt unter den Rabbinern einen Ausspruch, der heißt, wenn das gesamte Volk Israel nur einen einzigen Sabbat wirklich halten würde, dann würde am nächsten Tag der Messias wiederkommen. Eine tolle Vorstellung. Aber es zeigt auch, dass es nicht zu schaffen ist. Und deshalb kam ja Jesus auf die Welt. Und wenn wir die Menschen anschauen, auch gerade in der Bibel, mit denen Jesus am meisten zu tun hatte, die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die so besonders fromm waren und besonders perfekt ausschauen wollten, mit denen hat er die größten Probleme gehabt, weil die ihre Schuld weggeschoben haben. David erinnert sich eben daran, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Außerdem wollte er seine Schuld vertuschen. Wir lesen ja diesen ganzen Bericht noch einmal sehr ausführlich im 2. Samuel, Kapitel 11. Findet ihr auf den Impulsblättern, empfehle ich euch mal nachzulesen. Schuld kann man auf diese Weise nicht ungeschehen machen. Nur weil man sie wegschiebt und verleugnet, ist sie trotzdem da. Und sie beeinflusst mein Leben, ob ich es will oder nicht. Und sie lässt mich nicht zur Tagesordnung übergehen. Schuld verleugnen oder ganz verdrängen. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, okay, ich akzeptiere ja die Schuld, aber ich beschönige sie, male sie mit schönen bunten Blumen an, damit sie schöner ausschaut, die Schuld. Und dann machen die Leute Folgendes, und wir erleben das wirklich tagtäglich von unseren Politikern. Die machen uns das vor, wie das geht. Ja? Zunächst leugnen sie, na, das hat alles gar nicht stattgefunden, was da plötzlich am Tisch liegt, in die Öffentlichkeit kommt. Ja? Dann deuten sie es um, nein, nein, das war alles ganz anders. Ja? Das war nie so, wie ihr da jetzt sagt. Sie bestreiten ihre Beteiligung, ich habe nichts damit zu tun, das waren andere. Ich rechtfertige mich unter den gegebenen Umständen, war es vielleicht nicht vermeidbar, nicht anders möglich, mein Verhalten. Ja? Ich hatte natürlich überhaupt keine negative Absicht. Das habe ich nie gewollt. Ja? Und dann wird es relativiert. Ja, das war vielleicht eine Ausnahme und ein einziges Mal und es war eine schwache Stunde von mir. Und letztendlich muss man es ja doch eingestehen, aber immer nur das, was die Medien enthüllt haben. Diese 7 Schritte werden uns tagtäglich vor Augen geführt. Aber wenn wir ehrlich sind, machen wir es doch selber auch nicht anders. Und nur weil die Schuld jetzt anders aussieht, vielleicht schön verziert ist, ist sie trotzdem immer noch da. Sie ist nicht weg. Sie beeinflusst mein Leben immer noch. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, mit Schuld umzugehen. Ich schiebe sie auf andere, teilweise oder ganz. Ja, der andere hat auch Schuld. Ich war es nicht allein. Oder weil der andere so ist, wie er ist, musste ich so handeln. Ja, also das ist, dadurch versuche ich, meine Schuld zu relativieren, klein zu reden. Den anderen schlechter zu machen als mich bedeutet indirekt, dass ich besser bin wie der andere. Das ist genau das, was hier passiert. Ich verdränge meine Schuld, suche im anderen einen Hauptschuldigen, in der Frau, in den Kindern, im Wetter, in den aufgekratzten Nerven, im Zweifelsfall auch bei Gott selbst. Und genau das erleben wir am Anfang der Bibel. Dort im Paradies. 1. Mose 3, Vers 12. Nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben und sich vor Gott versteckt haben, weil sie Schuldgefühle hatten, aber kann man sich vor Gott überhaupt verstecken, ist die andere Frage. Aber Gott stöbert sie auf dort im Garten. Und dann fragt Gott den Adam, warum hast du das getan? Er fragt übrigens nicht Eva, warum hat sie das getan? Er fragt den Adam. Er ist der, den er als erstes anspricht. Ja, die Eva war schuld. Die hat mich verführt. Klar, die Frauen sind ja so verführerisch. Und wir Männer tun ja alles, was unsere Frauen uns sagen. Immer, zu jeder Zeit. Ja. Und dann wendet sich Gott der Eva zu. Eva, warst du schuld? Hast du das gemacht? Hast du das verbockt? Nein, nein, die Schlange war schuld. Nein. Die Schlange, die konnte so schön reden, die hat so schön uns das eingeflüstert oder mir das eingeflüstert. Und als Adam sich gar nicht mehr retten kann und gar keine Ausreden mehr gefunden hat, klagt er sogar Gott selbst an. die Frau, die du mir gegeben hast. Hättest du mir nicht diese Frau gegeben, wäre das gar nicht passiert. Das, was ich ein bisschen humorig jetzt dargestellt habe, ja, wir lachen drüber, aber das ist tiefer Ernst. Denn so agieren wir als Menschen. So sind wir. Schuld wegschieben, Schuld auf andere legen, verdrängen. Aber wenn man genau hinschaut, führt das genau zu neuer Schuld. Und es entsteht ein richtiger Teufelskreis, der uns krank macht, so wie David. Denn unser Gewissen, das, was Gott in uns hineingelegt hat, diese Ebenbildlichkeit Gottes, die eigentlich keine Sünde ertragen kann, die rebelliert in uns und die macht uns darauf aufmerksam und die eigene Schuld wird immer größer. Schuldverlagerung bringt also keine Lösung. Und wir sollten auch tunlichst vermeiden, Schuld auf andere abzuschieben, weil das letztlich krank macht. Aber was hilft dann tatsächlich? Was hilft bei Schuld? Gibt es eine Hilfe für Schuldige? Ja, die gibt es. Es gibt einen Weg, Schuld loszuwerden. Aber lasst mich nochmal, auch ein bisschen humorig, nochmal einen Weg zeigen, wie man Schuld eben nicht los wird. Ihr kennt wahrscheinlich die Peanuts, diese Zeichentrickfiguren, Charlie Brown, Lucy, Linus und wie sie alle heißen mögen und Snoopy natürlich auch. Und Lucy beschuldigt ihren Bruder Linus. Du hast mir eine Geburtstagsparty versprochen und jetzt darf ich keine haben. Das ist gemein. Ja, so sind Geschwister. Ich habe keine, ich weiß es nicht, wie das wirklich war, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Linus schlägt Lucy jetzt eine Strategie vor, wie sie vielleicht doch zu ihrer Geburtstagsparty kommt. Du packst das Ganze falsch an, sagt er. Ja, wie soll ich es denn machen? Ja, ihr wisst, Lucy ist so ein bisschen jähzornig. Ne? Genau. Und dann sagt Linus zu ihr, je mehr du dich aufregst, desto schlimmer wird es. Warum gibst du nicht zu, dass alles dein Fehler war? Ja, okay. Warum gehst du nicht zu Mama und sagst, es tut mir leid, liebe Mutter, ich gebe zu, dass ich schlimm war und du hast recht gehabt, meine Geburtstagsparty abzusagen. Von jetzt an werde ich versuchen, brav zu sein. Das wäre so ein Lösungsansatz, ne? Ich glaube, dem würden wir alle zustimmen, ne? Dass das eine tolle Lösung wäre, ne? Das ist viel besser als zu wüten und zu toben. Das alles zeigt doch nur, dass sie recht hat. Wer schreit, ist im Unrecht. Das wissen wir heute auch ganz gut. Und dann übt Lucy. Dann übt sie, weil das ja nicht so ganz ihrs ist. Ja, es tut mir leid, liebe Mutter, ich gebe zu, dass ich schlimm war und du hast recht gehabt, meine Geburtstagsparty abzusagen. Von jetzt an werde ich versuchen, brav zu sein. Lucy übt und übt und übt. Ihre Entschuldigung, sie kommt zu folgendem Ergebnis. In 2. Samuel 12, wie gesagt, schon mal darauf hingewiesen, erleben wir, wie dem David geholfen wird. Wie er mit seiner Schuld, es geht ja tatsächlich hier um eine ganz große Schuld, er hat ja dafür gesorgt, dass ein Mensch umkommt, nur weil er dessen Frau gerne für sich haben wollte. Das ist ja nicht so einfach nur mal ein bisschen Geschwindigkeit übertreten oder sowas. Und Gott schickt den Propheten Nathan zu David, um eben mit dessen innerer Not und mit seiner Schuld umzugehen. Bibelkenner wissen, was da jetzt passiert. Die das nicht kennen, lest es bitte zu Hause nach. David schickt den Propheten und dieser konfrontiert David in einer Gleichnisgeschichte mit dessen Schuld. Schuld muss offenbar werden, ja, haben wir vorhin schon gesagt. Die will das zwar nicht, aber sie muss. Und genau das macht Nathan. Und ihr könnt euch ja mal gut vorstellen, da geht jemand zum König und das ist schon nicht ganz ungefährlich, was Nathan da so macht, dem König nämlich seine Schuld vorzuhalten. Und er macht es recht geschickt. Schuld muss ans Licht gebracht werden, denn wenn jemand sagt, ich habe nicht gesündigt, in meinem Leben stimmt alles, dem kann nicht geholfen werden. Siehe Pharisäer und Schriftgelehrten. Gott kann nur helfen und vergeben, wenn wir unsere Schuld erkennen und bekennen und wenn sie ans Licht kommt. Und das muss dem David bewusst gemacht werden, dass er Schuld auf sich geladen hat und auch genau, was für Schuld das ist. Und er bekommt die Möglichkeit, seine Schuld einzugestehen. Und schließlich und endlich sagt David: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und dann kann Nathan ihm die Vergebung zusprechen. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. In vielen Fällen brauche ich keinen anderen Menschen dazu, wenn ich Gott Sünde bekennen will. Aber es gibt so ein paar Dinge, wie zum Beispiel Mord an der Stelle. Es ist ja ein verdeckter Mord eigentlich. Es gibt noch ein paar andere Sachen wie Dinge, die mit okkulten Sachen zu tun haben oder mit schwerwiegenden Geschichten, wo es hilfreich ist, das mit einem Seelsorger zu bereinigen, weil ich das allein oft nicht los wäre. Aber man kann keinem helfen, der davon überzeugt ist, ich habe keine Schuld. Denn Schuld, wie gesagt, die will gerne im Keller bleiben, aber Gott möchte Schuld ans Licht bringen, damit er sie vergeben kann. Nämlich, dass der einzige Weg ist, einen Menschen davon zu befreien, von Schuld, sie Gott zu bringen, ans Kreuz. Aber dazu muss sie offenbar werden und dazu muss sie auch bekannt werden. Martin Buber hat es mal so ausgedrückt: Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und es nicht tut. Das gilt sowohl für Nichtchristen als auch für Christen. Denn es gibt diese eine Stelle, wo wir Schuld wirklich loswerden können. Wir müssen sie nicht verdrängen, wir müssen sie nicht schönreden, wir müssen sie auch nicht abschieben auf andere, sondern wir können sie ans Kreuz auf Golgatha bringen, dort, wo Jesus für uns gestorben ist. Dort hat Jesus mit seinem Blut für die Schuld aller Menschen bezahlt. Und deshalb gibt es Vergebung. Und wir brauchen nicht irgendwelche besonders tollen Werke zu tun. Wir brauchen nicht einen besonders großen Glauben zu haben. Wir brauchen nur den Mut haben, unsere Schuld zu bekennen. Vor Gott und wenn andere Menschen davon betroffen sind, auch vor anderen Menschen. Damit ist für Gott der ganze Schuldkonflikt erledigt. Ja? Es heißt dann in der Bibel, dass Gott die Schuld ins äußerste Meer wirft. Da in den Marianengraben, wo es 10, 11.000 Meter tief ist. Dort versenkt Gott unsere Schuld. Und für Gott ist unsere Schuld, die wir bekannt haben und die unter der Vergebung steht, überhaupt nicht mehr bedeutend. Und auch nicht mehr der Rede wert. Wir können sie wirklich hinten lassen. Und das können wir von Gott lernen. Auch mit unserer Schuld, die wir Menschen gegenüber tun, wenn sie vergeben ist, sie ist vielleicht nicht vergessen. Das ist ein, wie heißt das so schön, Fake News, dass vergebene Schuld auch vergessen ist. Nein, ist sie nicht, muss sie auch nicht. Aber ich kann sie hinten lassen und ich kann sie und brauche sie niemandem mehr vorzuwerfen. Gott hat durch Jesus Christus hundertprozentig und endgültig gehandelt. Und weil es Vergebung gibt bei Gott, gibt es auch Befreiung von Schuld. Und das ist doch eine tolle Botschaft. Gerade jetzt vor Ostern, wo wir auf das Ostergeschehen zugehen, dort geschieht es. Und das ist die Lösung für unsere Schuld. Jesu Tod am Kreuz. Amen.